Was macht eigentlich? Wir werfen heute einen Blick auf die BVB-Abgänge der vergangenen Jahre und was eigentlich aus ihnen geworden ist.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollen die Folge einmal mit einem großen Dankeschön beginnen. Und zwar ist die letzte Folge ja sehr gut bei euch angekommen. Es gab viele Kommentare, es gab viele Aufrufe. Hat uns sehr gefreut, dass wir das Thema Nico Schlotterbeck damit auch würdig vorerst beenden konnten. Also da immer gerne auch in die Kommentare, wenn ihr da weitere Themen, Ideen, Themen, Anregungen habt. Wir schauen uns das auf jeden Fall alles an und freuen uns immer, da von euch zu lesen. Wir kommen jetzt aber erstmal ganz kurz zu einem Thema, was nicht so erfreulich war. Die 1-2 Niederlage vom BVB in Hoffenheim am Wochenende. Kippt die Stimmung so langsam?
Ja, die Diskussionen nehmen zu. Hallo Linda, grüß dich in unserer neuen Folge von Echte Tiefe in den BVB verstehen. Ja, ein sehr dürftiger Auftritt. Der nächste, der sich in diese Auftritte der vergangenen Wochen eingereiht hat. Man hatte die wunderbare Nachspielzeit beim VfB Stuttgart. Die 90 Minuten davor waren schon auch eher so, Dann hat man ein dürftiges Spiel gegen Bayer Leverkusen zu Hause 0-2-1 verloren und eben jetzt diese 1-2 Niederlage in Sinsheim. Ja, ich habe schon das Gefühl, dass bei den Fans sehr viel Unzufriedenheit herrscht, vor allem eben über die Art und Weise, wie aktuell gespielt wird, denn auch wieder offensiv ging bis auf das Tor von Serhou Guirassy sehr, sehr wenig. Dann hat man noch durch 2 Handelfmeter unglücklich verloren, war insgesamt, glaube ich, ein Nachmittag zum Vergessen da in Sinsheim. Umso wichtiger, glaube ich, ist jetzt dieser Auftritt beim hier zu Hause gegen den SC Freiburg. Da hat man jetzt eben die Chance, oder besser gesagt, das Risiko ist sehr groß, finde ich, dass man sich diese gute Bundesliga-Saison, vielleicht sogar sehr gute Bundesliga-Saison, durch die letzten Auftritte jetzt und eben dann die kommenden noch ein wenig versaut. Völlig unnötig, weil man ja diese Saison eigentlich nur völlig solide und eigentlich ja ohne Druck zu Ende spielen kann. Das, was sich ja auch vor der Saison eigentlich alle gewünscht haben, eine ruhige Bundesliga-Saison, das haben wir ja eigentlich. Dennoch ist die Kritik sehr groß. Aber wir schauen heute auf ein ganz anderes Thema.
Genau, ich wollte es gerade sagen, wir beobachten das natürlich mit Interesse weiter, aber heute soll es mal um was ganz anderes gehen.
Vielleicht auch da nochmal ein Hinweis, wir haben ja schon vor 2 Wochen sehr, sehr ausführlich in der Tiefe über Niko Kovac gesprochen, über den Fußball. Passt das zusammen mit der neuen Ausrichtung, die der BVB ja vollziehen wird, auch mit dem neuen Sportdirektor Ole Burg. Also wer sich da jetzt nochmal abgeholt fühlt, kann auch da 2 Videos zurückschalten. Da kriegt er alles, glaube ich, was er braucht.
Wir sind weiterhin aktuell bei dem Thema auch.
Das stimmt.
Auch mit dem Thema, was wir heute ansprechen, werden wir, glaube ich, erstmal aktuell bleiben. Und zwar wollen wir uns heute um die BVB-Abgänge kümmern und wollen darauf schauen, was machen eigentlich die BVB-Stars der vergangenen Jahre. Wir haben uns da eine kleine Auswahl mal zusammengestellt und ich freue mich sehr darauf, mit dir jetzt über die Einzelnen zu sprechen. Lass uns doch mal mit Jamie Gittens starten.
Ja, willkommen zu Was macht eigentlich? Jamie Gittens, verletzt. Mehr braucht man da aktuell, glaube ich, fast gar nicht viel sagen. Der 21-Jährige war ja so Lars Rickens Goldjunge im vergangenen Sommer. Man hatte ihn ja damals vor dem Brexit kurz, er war der letzte Engländer, der ja UK verlassen hat, zum BVB als riesiges Talent. Das war ja der Markt, wo Borussia Dortmund sehr, sehr stark war mit Jude Bellingham. Er ist dann seinem Vorbild Jadon Sancho zum BVB gefolgt für schlappe 90.000 Euro an Ausbildungsentschädigung. Auch das vielleicht mal für den Hintergrund, sicherlich spannend für den ein oder anderen Zuschauer oder die Zuschauerin. Es ist für den BVB teilweise günstiger, zumindest in der Ablöse, Spieler aus dem Ausland zu verpflichten im U18-Bereich, als zum Beispiel vom VfL Bochum oder vielleicht vom FC Schalke oder vom 1. FC Köln. Denn die Ausbildungsentschädigungen sind da klar geregelt, nach eben Jahrgängen und nach Jahren im Verein. Und national kann man die mehr oder weniger selbst bestimmen. Mhm. Also auch das zum Beispiel ein Grund, warum aktuell mehrere Italiener mit Luca Reggiani, mit Samuele Inacio, ja, da spielen, weil man da eben ausgenutzt hat, dass die Perspektiven in deren Ländern dann eben nicht vielleicht so groß sind, Profi zu werden, wie bei Borussia Dortmund. Aber das war nur ein kleiner Exkurs.
Und da hast du ja auch einen Artikel geschrieben vor kurzem noch, den wir sehr gerne verlinken an dieser Stelle.
Genau, kleiner Exkurs. Zurück zu Jamie Gittens. Genau, ist dann eben für 90.000 Euro gekommen und dann für, ja, so ein sehr, sehr starke bis zu 65 Millionen Euro zum FC Chelsea gewechselt.
Ja, jetzt muss man aber sagen, du hast gerade schon angesprochen, die Saison lief ja für ihn nicht gut. Viele Verletzungen. Aktuell fällt er auch mit einer Oberschenkelverletzung aus. Das hat sich noch nicht so ganz ausgezahlt für ihn.
Genau, der FC Chelsea hatte tatsächlich einen sehr, sehr großen, oder hat die natürlich immer noch, Plan mit ihm. Die Transferbosse dort, das ist unter anderem Bekdad Ekbali, der wollte Jamie Gittens zum ganz, ganz großen Gesicht als englischen Nationalspieler beim FC Chelsea machen. Das ist aktuell eher so ins Stocken geraten. Der Plan ist noch nicht ganz aufgegangen. Insgesamt kommt er auf 27 Einsätze. ein Tor, 5 Vorlagen. Und ganz, ganz kurios, Chelsea ist ja sowieso ein Verein. Völlig irre, glaube ich, kann man dazu sagen. Jamie Gittens hat jetzt seinen 6. Trainer innerhalb von 15 Monaten, wenn man mal zurückschaut. Also. Nuri Sahin, Mike Thulberg, Niko Kovac. Ja, dann war es Maresca, jetzt war es Liam Rossenia, den man ja extra aus Straßburg geholt hatte im Winter, um einen Neuanfang bei Chelsea zu wagen. Der ist jetzt auch schon wieder Geschichte nach 105 Tagen. Und jetzt soll ein Übergangstrainer übernehmen mit Callum McFarlane, habe ich mir gerade den nochmal rausgeschrieben. Was da aber ganz spannend ist, warum ist er damals überhaupt zu Chelsea gegangen? Da gibt es einen spannenden Hintergrund, den wir damals enthüllen konnten. Da gibt es einen Mann bei Chelsea, der heißt Joe Shields. Wird jetzt niemandem etwas sagen. Das ist der Director of Recruitment and Talent. Und der war damals, als Jamie Gittens noch bei Man City ein riesiges Top-Talent war, war er in der Jugendabteilung von Manchester City. Und er hat dort ja ein riesiges Auge für diese Talente und ist jetzt eben ja Director beim FC Chelsea. Und diese Verbindung ist nie abgerissen. Und diese Verbindung stand eben und deshalb wollte er auch nur zum FC Chelsea, zumindest sind das so unsere Informationen. Er hat zum Beispiel auch Cole Palmer, der von Man City kam, zu Chelsea geholt, ein Romeo Latvia zu Chelsea geholt, der früher in der Jugend von Man City war. Also man sieht, da gibt es schon den einen oder anderen Zusammenhang. Ja, aber wie gesagt, aufgrund von mehrerer Oberschenkelverletzungen hat es eben noch nicht so ganz geklappt bei Jamie Gittens aktuell. Immer noch ja englischer U21-Nationalspieler und stand erst 12 Mal in der Startelf. Ja, da bist du sicherlich mehr von versprochen worden, aber er ist ja auch noch jung und hat sicherlich noch sehr, sehr gute Jahre vor sich, wenn er dann fit bleibt.
Das schon angesprochen, beim BVB hat er ja auch mehrere Trainer mitgemacht, hat angefangen unter Nuri Sahin. Da hat er ja eigentlich noch recht groß aufgespielt, unter Niko Kovac war aber kein Platz mehr für ihn.
Genau, also deshalb ist ja die Summe umso erstaunlicher eigentlich, die man dann im Sommer herausgeholt hat. Während der Club-WM war das ja sogar. Es war mal im Umlauf diese Summe von 100 Millionen Euro, die sich der BVB versprechen würde von Jamie Gittens. Das war so rund um sein ja, Welttor gegen den FC Bayern damals, wo er von der Mittellinie durchgesprintet ist und dann in die kurze Ecke über Manuel Neuer abzieht. Das Tor ist natürlich viral um die Welt gegangen, im größten Spiel Deutschlands. Mehr geht ja nicht. Und ja, generell war das ja eine Phase, wo er gefühlt in dieser schwachen Hinrunde damals den BVB fast alleine getragen hat. Wenn ich an ein Spiel beim FC Brügge denke, wo er einen Doppelpack macht beim 3:0. Also da war er sicherlich der mit Abstand beste Spieler dieser Hinrunde. Zumindest habe ich das jetzt so gerade im Kopf. Vielleicht habe ich da jetzt auch wieder irgendeinen vergessen. Aber ja, und zeichnete sich dann aber im Laufe der Rückrunde eben auch ab, dass ja Jamie Gittens durchaus wechselwillig ist, den Schritt auf die Insel eben zum FC Chelsea ja gehen will. Und bin mal sehr gespannt, ob er sich dann wirklich jetzt nachhaltig auszahlt oder ob es vielleicht einen Tacken zu früh war oder vielleicht ein anderer Schritt hätte, ja, vielleicht besser gepasst in seine Karriere.
Du hast gerade gesagt, ein Spieler, der auf die Insel gewechselt ist. Gab es noch einen von beim BVB kürzlich? Pascal Groß, 13 Jahre älter als Jamie Gittens. Und ihn hat es auch zurück zu seinem Ex-Club gezogen. Ich fand das damals irgendwie ganz interessant. Als er zum BVB kam, hat er gesagt, das ist sein Lebenstraum, einmal für seinen Kindheitsidol, seinen Kindheitsclub zu spielen. Aber richtig lange war er auch nicht beim BVB im Endeffekt.
Genau, 1,5 Jahre. Ich glaube, menschlich war das ein riesiger Verlust, auch für die Mannschaft. Es gab jetzt unter der Woche, war Waldemar Anton im Sportstudio, der hatte Pascal Groß sogar nochmal Grüße geschickt. Die beiden waren Nachbarn damals und die Familien haben sich sehr, sehr gut verstanden. Also ich finde vor allem menschlich, wie gesagt, ein ganz, ganz toller Spieler und auch sportlich. Also er hat der Mannschaft ja schon etwas gegeben, was dann aber ehrlicherweise dann in der vergangenen Hinrunde weniger geworden ist. Und Pascal Groß ist ja dann eben mit dem Wunsch auf den Verein zugekommen, diesen Schritt zu Brighton zurück nochmal zu gehen. Und dieser Schritt hat sich ja bisher, ehrlich gesagt, total ausgezahlt.
Absolut. Jedes Spiel bisher gemacht?
Jedes Spiel gemacht, ist bei seiner Rückkehr 19 Minuten eingewechselt worden und danach jedes Spiel in der Startelf. Jetzt das letzte Spiel vom ehemaligen Chelsea-Trainer, da schließt sich der Kreis, als Kapitän sogar gemacht für Brighton, wo dann Brighton gewonnen hatte. Die sind ja sogar Sechster in der Premier League. Also ist ja schon kurios, dass er offensichtlich ja in der Hinrunde nicht so beim BVB gepasst hat, aber für den Sechsten in der ja schon stärksten Liga der Welt, wie man immer so schön sagt, dann absoluter Stammspieler und Führungsspieler ist unter Fabian Hützeler, der ja auch natürlich einen anderen Fußball spielen lässt, mit ja mehr Ballbesitz. Ich habe mir das Spiel jetzt gegen Chelsea tatsächlich sogar angeschaut im Vorfeld dieser Folge. Und da auch Pascal Groß immer wieder auf die rechte Seite ausgewichen und seine Flankenschläge, die sind auch in der Premier League weiterhin total gefürchtet. Und ja, in England ist er schon ein Big Player fast schon. Und das freut mich tatsächlich persönlich auch für ihn. Er ist ja sogar jetzt nochmal auf den WM-Zug vielleicht sogar aufgesprungen. Julian Nagelsmann hatte ihn kürzlich nominiert bei den Freundschaftsspielen gegen die Schweiz und gegen Ghana und hat ihn da auch nochmal lobend hervorgetan, eben auch für seine menschliche Komponente. kann ja eigentlich auch so mit jedem Spieler in der Mannschaft, würde ich jetzt mal sagen, und hat sich auch selbst, glaube ich, nie wichtiger bei BVB genommen, auch wenn es Phasen gab, wo er vielleicht nicht so im Vordergrund stand, als eben die Mannschaft. Und deshalb bin ich gespannt, ob er das dann tatsächlich zur WM noch schafft.
Ja, schauen wir gespannt drauf. Und um einen Spieler, der es vielleicht zur WM mehr noch schafft, geht es ja später auch noch. Aber lass uns vorher einmal über einen reden, der in der Bundesliga geblieben ist. Gio Reyna hat seinen Wechsel vollzogen zu Borussia Mönchengladbach. War beim BVB ja sehr oft verletzt und auch jetzt kommt er ja nicht so richtig in den Tritt.
Ja, das sollte ja so der erhoffte Karriere-Neustart werden, eigentlich, nachdem man bei Borussia Dortmund stagniert war. Es gab eine Leihe zu Nottingham Forest, die nicht funktioniert hat, wie gewünscht. Was mein erster Gedanke bei Gio Reyna war, ist eigentlich, ich muss hier immer umblättern, ich habe hier gefühlt ein Referat vorbereitet.
Zum ersten Mal hat Jonas wirklich unfassbar viele Zettel dabei, muss man an dieser Stelle mal sagen.
Ja. Ein Spieler, genau, was mir als erstes eingefallen war, ist eben, dass das eines der bitteren Beispiele für Borussia Dortmund ist, dass man den Zeitpunkt verpasst hat, ein Talent vielleicht zum richtigen Zeitpunkt zu verkaufen. Gio Reyna hatte mal einen Marktwert bei Borussia Dortmund von 42 Millionen Euro, galt als der Reus-Nachfolger, aber es ist dann eben wieder kontinuierlich dann später durch Verletzung vor allem seine Oberschenkelprobleme, die muskulären Probleme, hat es dann eben nicht mehr dazu gereicht, was man sich ursprünglich mal versprochen hat. Und wenn man sich das dann eben vorstellt, was man da für eine Wertaktie eigentlich hatte und die dann so in den Keller gerauscht ist, das ist sicherlich eine der ganz, ganz bitteren Entwicklungen der vergangenen Jahre und die dann eben auch ja viele, viele Kosten sozusagen verursacht, mehr oder weniger. Aktuell ist der Marktwert auch nur noch bei 4 Millionen Euro geschmolzen. Die Summe, die man ja für ihn auch dann von Borussia Mönchengladbach bekommen hat. Aber auch da läuft es natürlich nicht so wirklich. Kommt bisher auf 15 Bundesliga-Einsätze, die meisten als Joker in den absoluten Schlussminuten. Ja, auch noch kein Treffer erzielt. Aber da ist vielleicht ein Lichtblick, so nenne ich es mal, dass offensichtlich Mauricio Pochettino, der Nationaltrainer der US-Mannschaft, weiterhin auf Gio Reyna stehen soll. Hatte ihn auch kürzlich nominiert. Denn da jetzt die Heim-WM auch noch zu verpassen, das wäre natürlich brutal. Denn in den USA kann man ja auch vielleicht nochmal erzählen, ich war ja vor 3 Jahren mit Borussia Dortmund in den USA. Als wir dann damals in San Diego waren, da gab es dann so, wie nennt man die nochmal? Ein mexikanisches Gericht? Ich habe Tapas im Kopf, aber das ist natürlich keine Tapas. Tacos. Die gab es da. Und da waren natürlich dann auch sehr viele Fans da aus den USA und die wollten alle nur Gio Reyna sehen. Und da gab es ein Medienaufkommen, da gab es dann damals auch noch diese Geschichte mit Greg Berhalter, diesen ja, Familienzoff, nenne ich es mal, diese Soap, die sich da abgespielt hat in den USA. Und da war ein Medienaufkommen unglaublich, als Gio Reyna dann gesprochen hat. Also der ist dort ein riesiger, riesiger Star. Nur bei Borussia Dortmund hat es dann eben langfristig eben nicht mehr funktioniert, obwohl er ja als Joker auch dann vor allem in dieser Saison mit Edin Terzic, wo man fast die Meisterschaft gewonnen hätte, wichtige Tore erzielt hat. Aber wie gesagt, nachhaltig hat man einfach da den Moment verpasst, sicherlich den Verkauf zu tätigen.
Auf Talente gehen wir auch gleich nochmal intensiver ein, aber davor würde ich gerne über einen Spieler sprechen, wo man ja schon so ein bisschen Königstransfer gesagt hat, der aber im Endeffekt auch nie so durchgestartet ist beim BVB aufgrund seiner Krankheitsgeschichte, wie man es sich erhofft hatte. Sebastian Haller ist derjenige, welcher. Sein Vertrag wurde aufgelöst, er ist in die Niederlande gewechselt. Bittere Geschichte, haben wir hier auch schon einfach mehrfach drüber gesprochen. Ist, glaube ich, auch einfach, kann man keinen Vorwurf machen, keiner der beiden Seiten, aber das ist natürlich auch bitter gelaufen.
Ja, eine ganz traurige natürlich irgendwo auch Geschichte, was natürlich auch den Verein damals nochmal extrem gefreut hatte, dass er den Afrika-Cup für die Elfenbeinküste damals im Finale entschieden hat mit seinem Tor. Da ist er ja dann auch zurückgekommen, da haben die Spieler ihn gefeiert.
Der große Empfang.
Genau, der große Konfetti-Empfang im Trainingsgelände in Brakel. Das waren tolle Bilder und das waren auch ehrliche Bilder. Jeder hatte sich für Sebastien Haller gefreut. Ich weiß das auch noch wie heute, dass an dem Tag, wo dann diese Krebsdiagnose vom BVB, das war ja sehr spät abends kommuniziert worden war, einen Tag vorher hatte er eine Mixzone gegeben und hat da so aufgeräumt gesprochen. Wirklich, man hat gesehen, da steht wirklich auch ein Mann vor dir, hatte ja in seiner Karriere auch schon einiges erlebt, war in England, war bei Eintracht Frankfurt, zuvor eben schon in den Niederlanden und ist ja dann jetzt eben ja nach der Zeit in Dortmund, beziehungsweise er hatte ja dann auch schon leihweise woanders gespielt und ist dann fest zum FC Utrecht gewechselt. Da hat sich jetzt auch kürzlich der Besitzer geäußert und hatte gesagt, wir sind das Risiko eingegangen, es ist schief gegangen. Er wollte sehen, ob er bei seinem geliebten Verein Utrecht, wo er Spielzeit bekommen würde, wieder den Schritt an die Spitze schaffen könnte. Aber das ist nicht so gelaufen. Alle im Verein mögen ihn, deshalb tut es besonders weh. Und das, finde ich, sind Worte, die natürlich irgendwie das wahrscheinlich sehr gut treffen. Mhm. Natürlich verfolgen wir jetzt nicht jedes Spiel, müssen wir uns ja auch ehrlich machen. Aber hat aktuell nur ein Tor in 28 Einsätzen erzielt. Und ja, ich finde aber auch da muss man nochmal sagen, das Wichtigste ist, dass er überhaupt Fußball spielen auf diesem Niveau kann, weiterhin nach seiner Krebsdiagnose dort. Und ja, hat immer noch ein sehr hohes Standing, vor allem auch eben menschlich bei Borussia Dortmund. Ist ja damals für über 30 Millionen Euro als Königstransfer das Paket. Ja, war eins der teuersten der Vereinsgeschichte für diesen Stürmer. Er sollte Erling Haaland ersetzen damals. Und ja, es ist leider dann anders gekommen.
Vielleicht können wir jetzt die Überleitung über die Niederlande machen. Die hatte ich mir vorher nicht überlegt, wie wir darüber kommen. Aber gut, nehmen wir die jetzt. Daniel Malen hat sich auch beim BVB verabschiedet, ist dann erst bei Rom ist er jetzt und er ist vorher zu Aston Villa gegangen, war da aber nur Reservespieler, ist da nicht so richtig eingeschlagen, aber dafür jetzt umso mehr.
Ja, eingeschlagen hat da tatsächlich im Laufe der vergangenen Hinrunde ein Bierbecher. Es gab ein Europa-League-Spiel bei den Young Boys Bern, wo er beim Torjubel einen Bierbecher abbekommen hat und sogar dann geblutet hat. Also gar keine lustige Szene tatsächlich.
Ja, eine schöne Überleitung trotzdem an dieser Stelle.
Ja, habe ich mir aber tatsächlich in dem Zuge auch nochmal rausgesucht, weil mir dieser Artikel reingesprungen ist. Nee, aber tatsächlich der Niederländer, also Donny Malen liefert plötzlich brutale Zahlen, habe ich hier mal aufgeschrieben. Denn ja, beim BVB war das ja irgendwie auch manchmal vielleicht nicht so ganz die Liebesbeziehung, aber so gewisse Scorer hat er eigentlich immer geliefert. Es gab auch mal eine Phase, vor allem wo Edin Terzic, das war in der Champions-League-Saison, wo man dieses Champions-League-Finale erreicht hatte, da gab es auch so eine Phase im Januar, Februar, ich erinnere mich an das Spiel in Eindhoven, wo er das wichtige 1:0 damals in Eindhoven erzielt bei seinem Ex-Club. Und dann eben der Schritt nach England zu Aston Villa. Er wollte dort auch nochmal vielleicht einen besser dotierten Vertrag unterschreiben. Am Ende ist er dann für ja über 25 Millionen Euro im Winter vor einem Jahr gewechselt. Und jetzt war da eben schon Schluss und er ist nach Italien gegangen, wie du richtig gesagt hast. Und da läuft es plötzlich. 13 Spiele, 10 Tore, hat zuletzt einen Hattrick erzielt. Und was ich da spannend finde, ist eben, dass er nicht mehr über den Flügel kommt, sondern da als klassischer Mittelstürmer agiert. Also die Position, die er eigentlich früher auch in Eindhoven ja über große, weite Teile gespielt hat, so wie ich das im Kopf habe. Und zeigt ja auch eben, dass seine Qualitäten immer da ist. Er ist ja auch ein Nationalspieler, hat auch einen Doppelpack zum Beispiel gegen die SSC Neapel erzielt, also auch wichtige Tore erzielt. Und ja, in Italien wird er ja gerade sehr, sehr abgefeiert, muss man sagen. Also ist ja auch cool, wie sich dann so ein Weg eigentlich entwickeln kann. In England eben, wie du richtig sagtest, Reservespieler. Er hat auch seine regelmäßigen Einsätze gehabt, aber konnte sich eben nicht als Stammspieler durchsetzen. Das ist wahrscheinlich die richtige Sprechweise. Hat dann in der Europa League auch viel gespielt, aber in der Premier League eben nicht so überzeugen können. Umso ja, schöner ist es, dass es jetzt bei Rom läuft. Ist ja auch wahrscheinlich eine geile Stadt zum Leben. Also gibt's auch Schlechteres. Und ist doch ja eine coole Sache, dass es da jetzt für ihn läuft. Ist ja auch schon inzwischen 27 Jahre alt.
Ein Spieler, bei dem es eigentlich ähnlich war vom Ablauf her, der auch erst nach England gewechselt ist und dann nach Italien, ist Niklas Füllkrug. Inzwischen auch 33 Jahre alt. Hat ja das Champions-League-Finale noch quasi mitgemacht mit dem BVB. Und
getroffen leider abseits.
Auch das. Und wurde dann ging für 31 Millionen zu West Ham.
Immer noch ein Big Deal, wie ich finde, von Sebastian Kehl. Niklas Füllkrug für diese Summe damals zu West Ham zu verkaufen. Man hatte ja Serou Guirassy schon eingetütet, hat ihn ja per Ausstiegsklausel vom VfB Stuttgart weggeschnappt und im gleichen Zuge dann Niklas Füllkrug eben abgegeben. War jetzt vielleicht auch auf lange Sicht, ehrlich gesagt, auch wenn wir natürlich schon viel über Guirassy jetzt in dieser Saison gesprochen haben. Aber dieser Stürmertausch war natürlich für Borussia Dortmund schon stark, zumal man für diese Summe dann Maximilian Bayer verpflichtet hatte.
Aber in England lief es dann für Füllkrug erstmal nicht. 29 Spiele, 3 Treffer, kam wirklich selten zum Einsatz und hat sich dann entschieden, im Winter nach Mailand zu wechseln. Auch eine schöne Stadt zum Leben mit Sicherheit.
Ja, da gab es auch ein ganz, ganz cooles Video bei seiner Vorstellung. Kennst du das mit dem mit den Zwinkern? Müsst ihr euch alle mal angucken, wenn ihr bei Instagram oder TikTok einfach mal Niklas Füllkrug Zwinkern eingebt, da wird das kommen. Absolute Empfehlung mal an dieser Stelle.
Da läuft es besser für ihn. Darauf wollte ich hinaus, wo ich hier vom Zwinkern abgelenkt werde. Hat allerdings jetzt auch wieder mit Verletzungen zu kämpfen, wird dadurch ja auch immer wieder zurückgeworfen.
Absolut, das ist ja das Problem auch bei West Ham gewesen. Er war über weite Teile dieser Saison, beziehungsweise der Zeit in West Ham in London, dann eben verletzt und konnte dann ja seine Qualitäten, die er unbestritten hat, wie ich finde, nicht so einbringen, wie er das wollte. Das konnte er ehrlicherweise beim BVB damals auch gar nicht so richtig. Denn ich weiß schon, dass er ein Spieler ist, der natürlich auch von den Flanken lebt, von den Hereingaben lebt. Wenn ich an sein Tor gegen Atletico Madrid denke, wo Sabitzer ihn anflankt und er mit einem Weltklasse-Kopfball da das Tor erzielt und das Stadion vor Sabitzer, vor dem Tor noch schon zum Explodieren bringt. Es gab's wenig. Also es gibt eine Statistik, da hat er bei Werder Bremen mehr Torchancen gehabt als bei Borussia Dortmund in dieser Zeit, also pro Spiel. Finde ich schon ganz interessant, dass er da trotzdem ja eigentlich seine wichtigen Tore erzielt hat, auch im Champions-League-Halbfinale gegen PSG damals im Hinspiel. Wichtiges Tor erzielt, geiles Tor erzielt auch, wo er den Ball da mitnimmt und scharf ins Tor zieht. Und jetzt eben bei der AC Mailand, Traditionsclub, auch ein geiler Verein, fühlt sich Füllkrug grundsätzlich sicherlich auch wohl. Und ja, hat da bisher eigentlich auch gut gestartet, ist mit einem Tor gestartet. Aber jetzt die Bilanz, wenn man mal drauf schaut, ein Tor in 16 Spielen, ist jetzt auch nicht die Bilanz, die wahrscheinlich dafür reicht, am Ende vielleicht auf den WM-Zug aufzuspringen. Auch dazu hatte sich Füllkrug schon geäußert und sagte, die Rolle, die ich bei der letzten EM hatte, war ganz klar und auf meinen Charakter zugeschnitten, auf die Energie, die ich geben kann. Ich glaube, dass das wieder so werden kann, aber im Moment konzentriere ich mich auf Milan. Und Fülle ist ja schon auch irgendwie ein guter Typ gewesen, auch bei Borussia Dortmund, hat sich ja sehr schnell irgendwie gefühlt auch zum Pressesprecher der Mannschaft entwickelt, weil er immer gerne gesprochen hat, immer irgendwie einen lustigen Spruch auf den Lippen hatte und eigentlich überall gut angekommen ist. Und ja, auch ein Spieler, den man auf jeden Fall wünscht, da seine Torquote vielleicht ja nochmal im Saisonendspurt jetzt nach oben zu schrauben, dass es vielleicht was wird, ist ja sicherlich im Kampf auch mit einem Tim Kleindienst, der sich ja zurückgemeldet hat kürzlich, beziehungsweise angekündigt hat, dass er auch den WM-Traum noch nicht aufgegeben hat. Gleichzeitig gibt's ja auch noch BVB-Stürmer, die sich Hoffnung machen, wie ein Maxi Bayer, auch wenn es natürlich andere Profile sind, oder ein Karim Adeyemi, der kürzlich nicht dabei war, der sich ja jetzt auch in einem Stream, da wurde ja jetzt schon sehr viel von Loredana aus zitiert, was sie so alles von sich gegeben hatte, seine Ehefrau. Aber auch Adeyemi hatte sich ja da zur WM geäußert und meinte, er hätte am liebsten gar keinen Urlaub, wenn er denn bei der WM dabei wäre. Also zeigt ja auch, was das für einen Stellenwert hat.
Ich denke, das ist ein fairer Deal, wenn man die WM mitmachen kann, dafür auch auf ein bisschen Urlaub dann nochmal zu verzichten.
Auf jeden Fall. Als Fußballprofi auf jeden Fall.
Das sollte man machen. Ein Spieler, bei dem ich, wenn ich an ihn denke, immer als erstes diesen tränenreichen Abschied im Kopf habe, ist Ansemino. Weil eigentlich hat man das ja immer so bei Spielern, die lange für einen Verein gespielt haben, die da zu einer Identifikationsfigur geworden sind, dass da irgendwie Tränen fließen beim Abschied. Er war ja super kurz eigentlich nur da, aber hat da ja sich scheinbar mit dem Verein sehr identifiziert und die Fans sicher auch mit ihm. Also da gab es ja schon einen Aufschrei, als Chelsea dann die Leihe vorzeitig beendet hat und ihn zurückbeordert hat. Gerade so, wie es danach ja dann noch weitergegangen ist.
Ja, eine total kuriose Konstellation. Chelsea hatte damals an einem Sonntagabend für den BVB sehr überraschend und auch sehr unangekündigt eine Klausel aktiviert, die im Vertrag war. Aber auch da muss man als Verantwortlicher mit rechnen, wenn man sich diese Klausel in den Vertrag reinschreiben lässt. Dann ist das auch Chelseas gutes Recht, diese Klausel zu aktivieren, wenn sie denn meinen, dass sie bessere Verwendung für Aaron Ansemino hätten. Es ist sicherlich anders gekommen. Niko Kovac hatte sich ja kürzlich schon mal geäußert und sagte, es tut ihm weh, wenn er so auf die Spielzeit schaut und wenn er so auf den weiteren Verlauf von Aaron Ansemino blickt. Ist ja der große El Greche bei Borussia Dortmund gewesen nach seinem ersten Spiel gegen Union Berlin damals. Hat er ein starkes Tackling ausgepackt und wurde dann im Boulevard schon als El Greche abgefeiert. Fand ich einen geilen Namen einfach. Und genau, jetzt ist es eben bei Straßburg und da läuft es gar nicht. Also insgesamt, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe, nur 15 Minuten ja. Einsatzzeit gehabt. Und
einmal jeweils eine Minute und dann noch 13 Minuten.
Und insgesamt ist das einfach, ja, ist fast schon ein Skandal, wie das so gelaufen ist jetzt. Denn bei Borussia Dortmund, er ist ja jetzt ehrlicherweise auch in der Rückrunde sehr viel ausgefallen mit Oberschenkelproblemen, was er auch aktuell tut. Niko Kovac hat es geschafft, in der Hinrunde ihn ja fitter zu bekommen, als er es in den vergangenen Jahren war. Er ist auch immer mal wieder ausgefallen, auch nach seinem ersten Spiel damals schon, hat dann aber auch wichtige Spiele gemacht, wie das Pokalspiel in Frankfurt zum Beispiel, viele Champions-League-Spiele gemacht, hatte sich auch mit Spielern in der Mannschaft eben sehr gut verstanden. Und wie es dann einfach passiert ist, dass er dann den Verein zurück zu Chelsea verlassen muss. Es war ja nicht der eigene Wunsch, sondern Chelsea hat diese Klausel aktiviert, um ihn dann nach Straßburg zu schicken.
Unmittelbar.
Und da aber dann nichts hinzuzukommen. Also das ist schon eine Geschichte, die nur Verlierer hat. Und ja, Borussia Dortmund schaut natürlich weiterhin auf ihn. Bin ich mal gespannt, ob man da im Sommer ja vielleicht nochmal darüber nachdenkt, ihn zu holen. Diese Theorie gibt es. Aber, das habe ich ja auch schon mal hier betont im Podcast, Priorität hat auch einen erfahrenen Abwehrspieler erstmal zu holen, um auch einen Niklas Süle, der den Verein verlassen wird, zu ersetzen. Aber Aaron Ansemino, jemand, der den Verein kennt, Warum nicht?
Ich fand es bei Niko Kovac so beeindruckend, dass er gerade schon angesprochen, dass er die Spiele verfolgt. Und er hat ja auf der Pressekonferenz wirklich gesagt, dass er jedes Spiel von ihm auch schaut. Also da scheint ja noch Interesse auf jeden Fall da zu sein.
Bin mal meinen.
Lass uns jetzt mal zu Spielern kommen oder zu BVB-Talenten bzw. ehemaligen Talenten, wo man dachte, das wird der nächste große BVB-Star aus den eigenen Reihen. Ich finde, man muss da fast anfangen mit Moukoko. Hat in der Jugend alle Rekorde gebrochen, die es wahrscheinlich beim BVB im Nachwuchsbereich irgendwo mal gegeben hat.
Hat schon mal einen 10-Millionen-Vertrag mit Nike unterschrieben.
Also da hat man ja wirklich gedacht, okay, was kommt da jetzt noch? Und inzwischen ist er ja nicht mehr so auf dem Radar, würde ich es umschreiben.
Genau, deshalb war dieser Schritt ja nach Kopenhagen, finde ich, eigentlich auch mal ein gut gewählter. Einmal aus diesem gewohnten Umfeld raus. Ja, ist ja schon nach Nizza gewechselt, wo es nicht geklappt hatte per Laie. Kaufoption ist nicht gezogen worden. Deshalb ist er ja schon eigentlich 2 Jahre weg, aber er ist 1 Jahr offiziell verkauft worden. Dann eben für eine mittlere einstellige Millionensumme. Und die Karriere hat aber leider dann eben auch nicht den gewohnten Turbo genommen, so nenne ich es mal, wie man sich das sicherlich erhofft hätte. Wenn man da jetzt mal auf die Zahlen schaut, in 37 Einsätzen 14 Treffer, finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so, also ist jetzt keine Katastrophenbilanz, aber natürlich steckt in Moukoko irgendwo mehr und natürlich wird ihn das frustrieren, diese ganze Situation, denn eigentlich wechselst du zu einem Club, wo du ein Meister-Abo hast und erstmals in der Geschichte, ja, kommt der FCK eben nicht in diese Meisterschaftsrunde, also eine historische Blamage für diesen Club.
Ja, auch super bitter, ne? Also sowohl als Spieler dann persönlich, aber als, dass du genau in dieser Saison dann dahin kommst.
Genau, also da hat man das Pech so ein bisschen angezogen und ja, ich meine, fernab all dieser Diskussionen, die auch um Youssoufa Moukoko, will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, immer gibt, war es ja eigentlich gut, dass er dort einfach mal Fußball spielen konnte und der FCK wollte ja auch auf ihn setzen. Aber ja, da konnte sich eben noch nicht bisher als feste Stammkraft dort etablieren, wie er es in den Stationen vorher eben auch nicht geschafft hat und auch bei Borussia Dortmund nicht. Es gab ja mal diese tolle Phase vor der WM damals in Katar, wo er dann eben den Haller-Ausfall mitkompensiert hat, weil auch Anthony Modest nicht so wirklich funktioniert hatte und ist ja dann sogar noch auf den WM-Zug als jüngster aller Zeiten aufgesprungen, hat dann einen hochdotierten Vertrag unterschrieben, der auch ehrlicherweise von allen Experten gefordert worden ist. Und ja, es ist dann auch nicht so gekommen, wie man es hätte. Man hat auch da den Punkt vielleicht verpasst, ihn dann nochmal vorab für eine höhere Summe zu verkaufen. Aber auch da gab es, wir wollen ja auch den Podcast der Positivität, ne?
Geht wieder los.
Ein Lichtblick gibt es da, denn er hat ja jetzt einen neuen Trainer mit Bo Svensson, der jetzt in Kopenhagen Trainer ist, der ehemalige Mainzer und Union-Trainer. Und da hat er am ersten Spiel ja in der, ich weiß gar nicht, vielleicht Verliererrunde kann man vielleicht sagen, denn da geht es ja jetzt nicht mehr um den Meistertitel. Ja, da erzielt er einen Hattrick im ersten Spiel. Also das ist ja zumindest mal was Positives, was man über Youssoufa sagen kann.
So positiv kommen wir jetzt auch schon zu unserem letzten Spieler auf der Liste. Paris Brunner, 20 Jahre alt inzwischen, U17-Weltmeister geworden. Und auch bei ihm hatte man ja die Hoffnung, okay, da wächst jetzt das nächste große BVB-Talent, der nächste große Star für die Profis heran. Aber auch bei ihm, er ist inzwischen bei der AS Monaco. Davor war er auch wie Moukoko verliehen nach Brügge. Und da ist der Durchbruch ja auch nicht so erfolgt.
Genau, da gab es eine Saisonschlussphase, hat er dann einige Tore erzielt, die auch wichtig waren. Da hatte man das Gefühl, okay, vielleicht wird es was. Aber du sagtest gerade, man hatte die große Hoffnung. Auch da kann ich ehrlich sagen, im Verein war jetzt schon, oder habe ich immer wieder die Signale bekommen, dass jetzt der ganz große Glaube daran, dass Paris Brunner bei Borussia Dortmund die ganz große Nummer wird, jetzt vielleicht nicht da, obwohl er der beste Spieler damals bei der U17-EM war. Wird sich zeigen, ob sich das jetzt in den Zukunft noch ändern kann. Aktuell, ja, du sagst richtig, AS Monaco spielt jedoch kaum eigentlich in der Ligue 1. Hat da insgesamt, lass mich jetzt kurz gucken, genau 6 Einsätze mit 113 Spielminuten. Also auch da ist ein Karriereweg, der aktuell in Stocken geraten ist. Kann ich mir auch vorstellen, dass es da vielleicht eine Veränderung im Sommer nochmal geben wird. Vielleicht zu einem kleineren Club, wo man dann eben mehr Spielminuten bekommt. Denn Spielminuten sind vor allem in dem Alter eben ja die wichtigste Währung. Und wenn man die nicht hat, dann kann man natürlich die Karriere auch nicht ankurbeln. Ist ja vollkommen logisch. Deshalb bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Wir werden all diese Jungs nicht aus den Augen verlieren. Denn wir sehen vor allem in den Zahlen dann dieser Texte oder auch unserer Instagram-Zahlen auch da nochmal ein Hinweis auf WatzBVB. Wird man eigentlich ständig beliefert mit ein paar Hintergründen. Manchmal auch ja völlig fernab der Aktualität eben Themen wie heute diese. Sieht man immer wieder, dass das Interesse da ist. Und bin ich mal gespannt, wie ihr so die Wege verfolgt vielleicht auch und ja, was ihr dazu sagt.
Ja, erstmal Dankeschön für die Einblicke, die du uns hier heute auch wieder geliefert hast. Ich finde, da kann man auf jeden Fall sagen, das war in der Tiefe. Und Jonas hat es gerade schon gesagt, wir freuen uns auch darauf, wenn wir weiter Kommentare von euch lesen, sei es mit Themenanregungen, aber auch mit eurer Meinung zu der aktuellen Folge jetzt. Was sind Spieler für euch, wo ihr sagt, hey, die hatte ich irgendwie gar nicht mehr so auf dem Schirm oder bei denen wusste ich gar nicht, was da so abgeht, oder Spieler, über die ihr gerne mal was hören würdet, schreibt uns das gerne. Und natürlich auch, welchen Spieler ihr euch vielleicht auch ein zweites oder drittes Mal im Trikot von Borussia Dortmund vorstellen könntet. Da sind wir sehr gespannt. Wir schauen uns jetzt erstmal das Füllkrug-Vorstellungsvideo an und freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch einschaltet.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.